Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wie oft ist uns das schon so gegangen, dass wir wussten, man müsste etwas ändern. Man müsste etwas tun. Man müsste etwas neu beginnen. Aber die Umstände sind einfach zu schwierig, zu schlecht. Die Umstände sind zu übermächtig oder zu unpassend. Und zu den Umständen unseres Gottesdienstes heute Morgen gehört auch, dass wir dieses Hindu-Festival hier ein bisschen durch die Fenster mithören. Lassen Sie sich da durch diese Umstände nicht irritieren. Wir halten dagegen mit dem Wort Gottes. Die Umstände, sagt man dann, ja, wenn du 20 Jahre jünger wärst, dann vielleicht. Oder wenn du mehr Erfahrung hättest, dann. Wenn du reicher wärst, dann. Wenn du mehr Freunde hättest, wenn du dich nicht um eine Familie kümmern müsstest, dann vielleicht. Wenn du endlich verheiratet wärst, dann. Wenn du mehr von dieser oder jener Begabung hättest, wenn deine gesundheitliche Konstitution besser wäre, wenn die gesellschaftlich-politische Lage eine andere wäre, wenn die öffentliche Meinung den Christen wohler gesonnen wäre, wenn die Finanzmittel üppiger flössen, tja dann. Ihr Lieben, die Umstände oder das, was wir dafür halten können, eine unheimlich einschüchternde Wirkung entfalten. Und das gilt sowohl für die Gestaltung unseres persönlichen Lebens als auch für die Gestaltung unseres Gemeindelebens. Wie viele gute Schritte und wie viele gute Entscheidungen hat der Teufel möglicherweise allein dadurch verhindert, dass er unseren Blick auf die Umstände lenkte und uns daran festkleben ließ. Nehemia ist ein mutmachendes Beispiel dafür, dass es auch anders laufen kann. Und das ist das zweite Kapitel, Nehemia 2. Heute setzen wir ja unsere Reihe Gemeindeaufbau im Sommer fort. Und dieses zweite Kapitel können wir am besten überschreiben mit dem Motto: guter Start trotz schlechter Umstände. Guter Start trotz schlechter Umstände. Letzten Sonntag hatten wir ja gesehen, was der Notstand war, der dem Nehemia fast das Herz zerrissen hat. Äußerlich konnte sich der Mundschenk des persischen Königs überhaupt nicht beklagen. Nehemia gehörte zur Exilsgeneration der Juden in der babylonischen Gefangenschaft. Und als dann schließlich die Perser an die Macht kamen und die Babylonier ablösten, da gelang dem begabten Mann eine steile Karriere. Obwohl Nehemia seine Integrität wahrte und seinen Glauben nicht verleugnete, schaffte er es bis zum Mundschenk des Königs. Das war eine Vertrauensstellung bei Hofe. Der Mundschenk hatte darauf zu achten, dass der König sich nicht am Wein vergiftete oder durch Wein vergiftet wurde. Und oft führte das dazu, dass diese Mundschenken dann auch so etwas wie persönliche politische Berater in der Führungsspitze wurden. Wahrscheinlich war es bei Nehemia genauso. Karriere im Exil. Und trotzdem fiebert er mit seinen Zeitgenossen in der Heimat, wie es wohl da mit dem Aufbau weitergehen könnte. Und er ist im Mark getroffen als Besucher aus Jerusalem. Wir haben das letzten Sonntag gesehen, ihn über den aktuellen Status unterrichtet haben. Sie finden das, wenn Sie in Ihrer Bibel Nehemia 1 aufschlagen. Das hatten wir gesehen, Nehemia 1, Vers 3. Sie sprachen, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Das haben wir letzten Sonntag gesehen. Und Gott schenkt es. Und Gott lässt es geschehen, dass diese Notlage von Nehemia jetzt nicht mit einem Satz des Bedauerns einfach so zur Kenntnis genommen wird. Ist ja schade, ich bete für euch, dass es besser wird. Sondern dass ihn diese Information packt und nicht mehr loslässt. Und je länger er darüber nachdenkt und je länger er darüber betet, umso stärker macht Gott ihm deutlich, dass hier eine Verantwortung auf ihn zukommt, der er sich nicht entziehen kann, vor der er nicht davonlaufen kann. Und Kapitel 1 hat uns nun gezeigt, welche Voraussetzungen Gott im Leben dieses Mannes wachsen lässt, die ihn fähig machen, sich dieser Verantwortung zu stellen. Gott schenkt ihm Leidensbereitschaft, Gott schenkt ihm Gebetsbereitschaft, Gott schenkt ihm Bußbereitschaft, Gott schenkt ihm Hoffnungsbereitschaft und Gott schenkt ihm Handlungsbereitschaft. Das hatten wir alles letzten Sonntag gesehen. Und so endet Kapitel 11 dann mit diesem Hinweis, dass er sagt, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass doch deinem Knecht heute es gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Dieser Mann, das ist der Chef von Nehemia, Artasasta oder auch Artaxerxes genannt. Aber wie kann Nehemia diesen Mann für seine Sache oder besser gesagt für Gottes Sache gewinnen? Wir werden sehen, große Teile des Buches Nehemia sind wahrscheinlich dem Tagebuch Nehemias entnommen. Und Esra hat das dann später wohl zusammengefügt und mit dem Buch Esra zusammengetan. Die beiden Bücher waren auch ursprünglich gewissermaßen gemeinsam überliefert. Und dadurch, dass wir diese Auszüge aus dem Tagebuch von Nehemia haben, hat das alles eine sehr persönliche Note und lässt uns diese Zeit hautnah aus Nehemias Perspektive miterleben. Es sind harte Zeiten. Und harte Zeiten, das heißt schlechte Umstände für den Wiederaufbau Jerusalems. Und das klingt uns auch in diesem Kapitel 2 immer wieder entgegen, das sie vor sich haben. Das hämmert sich wie ein Refrain in das Gedächtnis des Lesers. Das kommt immer wieder, Vers 3, Kapitel 2, Vers 3. Dadurch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Vers 13 ganz ähnlich am Ende. Und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und dann nochmal dieser Refrain, Vers 17, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Das brennt sich ein, auch in das Gedächtnis dessen, der das liest. Harte Zeiten. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, befinden sich die Gegner des Aufbaus schon in Lauerstellung. Das sehen Sie hier in Vers 10. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Und dann nochmal in Vers 19. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Der Widerstand deutet sich an. Sanballat, Statthalter der Provinz Samaria im Norden, Tobia, Statthalter im Ostjordanland und Geshem, der amtiert wohl im Süden Jerusalems. Und Sie können sich das richtig vorstellen, wie Israel gewissermaßen eingekesselt ist. Im Norden, im Osten, im Süden, schon im Westen das Meer, treibt sie doch ins Meer. Und sie alle fürchten einen politischen Machtverlust, wenn Juda wieder erstarken sollte. Sie alle fürchten, es könnte zur politischen Stabilisierung in Jerusalem und Umgebung führen. Und das jüdische Volk könnte wieder neues Selbstbewusstsein gewinnen. Und möglicherweise scheinen ja auch, das sehen wir hier in Kapitel 2, wieder persische Staatsmittel nach Jerusalem zu fließen. Das muss verhindert werden. Also diese Gegner, die werden uns auch in den nächsten Kapiteln immer wieder begegnen. Sie tun alles, sie tun jetzt schon alles, um den Aufbau Israels zu torpedieren. Wahrlich schlechte Umstände. Und man fragt sich, wie soll da ein guter Start gelingen? Und wir werden jetzt sehen, wie Gott es schenkt. Und wir werden daraus hoffentlich ganz viel Mutmachendes für unsere eigene Situation entnehmen können. Das Erste, was Nehemia uns hier vorlebt, ist persönlicher Mut. Das ist Punkt 1. Persönlicher Mut. Als Nehemia von diesem Vorgänger fährt, befindet er sich ja noch in Susa, hatten wir gesehen, dort in der Winterresidenz, beziehungsweise ja der Residenz der persischen Könige. Und natürlich ist das für Nehemia keine Kleinigkeit, den persischen König mit seinem Anliegen zu konfrontieren. Und das sehen wir schon an der langen Zeitspanne, die zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 liegt. Sie haben das noch im Ohr. Kapitel 1 endet damit, dass Nehemia betet, Herr, lass es deinem Knecht doch heute gelingen. Und dann gehen wir nach Kapitel 2 und dann sehen wir, aus dem Heute sind 3 Monate geworden. Kapitel 1, da befinden wir uns im Monat Kislev, das ist November, Dezember. Und Kapitel 2, 1, sehen Sie hier, da ist schon vom Monat Nisan die Rede. Nisan, das ist März, April. Also gut 3 Monate liegen dazwischen. Das heißt, der Nehemia konnte mit seinem Anliegen nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern er musste den richtigen Moment erwischen, auf den richtigen Moment warten, auf den Kairos, wie wir das nennen. Wahrscheinlich hat er ungeduldig gewartet. Wahrscheinlich hat er sich in diesen 3 Monaten gefühlt wie ein Pfeil auf gespanntem Bogen, wann kann ich endlich mit dem Chef reden? Wann ist die Gelegenheit günstig? Wann kann ich mein Anliegen vortragen? Eine unheimliche Spannung. Und dann endlich scheint sich eine Tür zu öffnen. Und so beginnt dieses zweite Kapitel. Im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Sie sehen, der König spricht den Nehemia sehr direkt an. Der hat gemerkt, dass sich irgendwas mit ihm verändert hatte. Irgendwas war nicht okay. Das war nicht ungefährlich für Nehemia, denn der König hätte das auch als Verschlagenheit deuten können, als Unzufriedenheit, möglicherweise als eine kleine Intrige, die sich da in seinem Beraterkreis zu entwickeln begann. Und es ist kein Wunder, dass Nehemia im Rückblick schreibt in Vers 2, da fürchtete ich mich sehr, als der ihn fragt. Jetzt wird's ernst. Und dann packt er die Chance beherzt beim Schopf. Jetzt gilt Vers 3. Ich sprach zu dem König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Ich bin ziemlich sicher, dass er sich diesen Einstiegssatz vorher 100-mal überlegt hat. Der hatte ja 3 Monate Zeit. Wie steige ich ein? Und Sie merken, der Name Jerusalem kommt darin gar nicht vor, sondern die Ehre für die Vorfahren. Das war sehr allgemein formuliert. Ich denke, das konnte der persische König auch gut nachvollziehen, dass er einfach sagt, die Stadt, in der meine Väter begraben sind, das war pietätvoll. Das konnte auch ein Artasasta verstehen. Und Artasasta oder Artaxerxes nimmt seinen Mundschenk ernst und fragt gleich nach Vers 4. Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Und jetzt muss Nehemia Farbe bekennen. Und das ist ziemlich heikel, die Situation, denn der König hatte vor nicht allzu langer Zeit erst die Aufbauarbeiten gestoppt. Das lag erst ein paar Jahre zurück. Wegen einer Fehlinformation durch die Gegner, wir können das in Esra 4 nachlesen, da war einige Jahre vorher dieses ganze Mauerbauprojekt, von dem jetzt ja nur noch die Reste standen, schon mal gestoppt worden, weil man dem König fälschlicherweise die Nachricht geschickt hatte, dass da eine Rebellion gegen ihn im Gang sei. Und dann lesen wir in Esra 4, wie der König sagt, so gebt nun Befehl, dass man diesen Männern, also den Israeliten, wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Und seid hiermit gewarnt, dass ihr in dieser Sache keinen Fehler begeht. Denn warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil für die Könige? Als nun der Brief des Königs Artasasta dem Schreiber und ihren Genossen verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Das war noch nicht so lange her. Und trotzdem wagt es Nehemia, jetzt mit der gleichen Sache wieder anzukommen. Er war an dem ersten Vorgang nicht beteiligt gewesen, aber trotzdem, er wusste bestimmt, was gelaufen war. Und das ist mutig. Sie sehen, Nehemia schickt noch schon ein Stoßgebet zum Himmel am Ende von Vers 4. Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zu dem König. Also er atmet nochmal innerlich durch und sagt, Herr, jetzt ist die Gelegenheit, lass es gelingen. Und natürlich kennt Nehemia auch, was in Sprüche 21, Vers 1 steht, dass nämlich Gott die Herzen der Könige wie Wasserbäche lenken kann. Sprüche 21, Vers 1, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er weiß, Gott kann. Gott kann. Und Nehemia bittet jetzt nicht nur um Freigabe für diese Mission, sondern er bittet um mehr. Worum bittet er? Um einen offiziellen Auftrag. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Er sagt hier, Sie haben Vers 5 nicht auf Ihrem Zettel, weil wir den Text nicht ganz mehr drauf bekommen haben. Und da haben wir fieberhaft überlegt, welche Verse könnten wir weglassen. Also das müssen Sie nochmal zu Hause nachlesen. Da sieht man auch, dass es sich lohnt, trotzdem die eigene Bibel mitzubringen. Also Vers 5. Und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Also er will einen offiziellen Auftrag. Und das wäre was, wenn die Mauer wieder gebaut werden könnte. Das hätte eine starke Symbolkraft. Das würde wieder Handlungsfähigkeit demonstrieren. Und es würde auch die Sicherheit der Stadt natürlich gegenüber ihren umliegenden Feinden verbessern. Es wäre ein Stück Rückkehr zur Normalität auch. Und noch immer saust kein Donnerwetter auf den mutigen Nehemia nieder. Vers 6, da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß. Vielleicht hatte Nehemia auch so eine Situation abgewartet, dass mal der König mit seiner Frau zusammen da saß. Möglicherweise erhoffte er von der noch ein bisschen zusätzliche Milde und Unterstützung. Da sagte der König, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Noch ein interessantes Detail, Artasastas Stiefmutter, wissen Sie, wer Artasastas Stiefmutter gewesen war? Die Königin Esther. Das war Artasastas Stiefmutter, die ja Jüdin war, den Juden natürlich wohlgesonnen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie versucht hat, einen positiven Einfluss auf Artasasta und seine Frau zu nehmen. Und dass sie möglicherweise auch ein gutes Wort noch für Nehemia eingelegt hat. Und Nehemia ist gut vorbereitet. Er kann dem König einen Zeitrahmen definieren. Immerhin sind das ja ca. 1300 Reisekilometer. Und der König merkt, aha, der Nehemia hat sich das gut überlegt. Und jetzt, wo die grundsätzliche Bereitschaft des Königs deutlich ist, wagt Nehemia auch in aller Bescheidenheit noch um zwei weitere Dinge zu bitten, die für den Erfolg seiner Mission wichtig sein werden. Das erste, worum er bittet, sind Begleitbriefe. Vers 7, und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Also er braucht gewissermaßen Passierscheine. Da stand das Königssiegel drauf, die verschafften ihm Durchgang. Es gab viele kritische Kontrollstationen wahrscheinlich im Persischen Reich zu dieser Zeit. Und das hat ihm die Sache natürlich bedeutend erleichtert. Und wir sehen, der König stellt noch mehr zur Verfügung. Er gibt ihm nicht nur diese gesiegelten Passierscheine, sondern er stellt ihm sogar noch Bodyguards zur Verfügung oder eine offizielle Begleittruppe. Da heißt es nämlich in Vers 9, und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Das war natürlich ein starkes Signal. Da konnten alle sehen, der Nehemia reist im Auftrag des Königs. Eine starke Unterstützung. Also Gott hatte den wirklich willig gemacht, Nehemia zu helfen. Begleitbriefe braucht er und dann braucht er noch Baumaterial. Das ist Vers 8. Bauholz war damals ganz wertvolles Material, das wissen wir aus allen anderen Quellen, dass es sehr schwierig war, Bäume zu fällen. Und so war das offensichtlich nicht wenig wert, was er da mitbekam. Auch ein Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand Gottes über mir war. Und wie wichtig diese Unterstützung war, Begleitbriefe, Baumaterial zeigen dann die ersten Reaktionen, als sie vor Ort schon gleich angegriffen werden von den lokalen Konkurrenten. Das nenne ich einen guten Start unter schlechten Umständen. Haben Sie es gesehen? Gott allein kann diesen Start schenken. Aber Nehemia musste bereit sein, persönlich ins Risiko zu gehen. Persönlicher Mut. Das war hier gefragt, persönlicher Mut. Und dieser Mut, der muss sich dann auch nach der Ankunft in Jerusalem bewähren. Das sehen wir in den Versen 11 bis 13. Ich aber kam nach Jerusalem und als ich 3 Tage dort gewesen war, also circa 3 Monate Reise, muss man denken, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor. Und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Merken Sie, er muss das Ding allein beginnen. Erst gönnt er sich 3 Tage Ruhe, um durchzupusten, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Und in dieser frühen Situation ist alles noch sehr ungewiss. Nehemia weiß ja gar nicht, ob sein Dienst den Landsleuten überhaupt willkommen ist. Weiß er doch noch nicht. Und ob die den Plan akzeptieren werden. Und er hat den Mut, in diesen Anfangstagen die ganze Last allein zu tragen. Liebe Leute, es gehört auch Mut zu einer solchen freiwilligen Einsamkeit. Er muss es erst mal alleine tragen. Wenn die Sache noch nicht, wie wir sagen, in trockenen Tüchern ist. Wenn einer vorausgehen muss, wenn einer den Kopf erstmal hinhalten muss, wenn einer vorausdenken muss, vielleicht mit einigen wenigen zusammen, um die folgenden Entscheidungen vorzubereiten. Und wir sehen, dass er in diesen Tagen erstmal nur einen kleinen Kreis von Mitarbeitern um sich geschart hat. Es ist faszinierend, wie diese Details uns alle hier ausgebreitet werden. Da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern. Das waren sozusagen die engsten Berater, die er mitgebracht hatte. Sein Team. Und selbst denen kann er zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles mitteilen, Vers 12. Ich sagte keinem Menschen etwas, nicht mal denen. Ihr Lieben, wenn wir uns richtig hineindenken in diesen Tagebuchbericht, dann wird immer deutlicher, welchen persönlichen Mut Nehemia braucht, um das ganze Projekt ins Rollen zu bringen. Auch wir brauchen solchen Mut. Auch wir brauchen solchen Mut, um in unseren Herausforderungen zu bestehen, Leute. Und wie viel Richtiges wurde unterlassen, einfach aus Feigheit. Einfach aus Feigheit. Weil man Angst hat um seinen guten Ruf, Angst hat um seine finanzielle Absicherung, möglicherweise nur Angst hat um sein bequemes Leben. Und schauen Sie, Mut bedeutet nicht, dass einer keine Angst hat. Was haben wir doch von Nehemia gelesen im Vers 2? Da fürchtete ich mich sehr, der hatte schon Angst. Aber Mut bedeutet, dass einer trotzdem bereit ist, das Richtige und das Notwendige zu tun, unabhängig davon, was es ihn kosten könnte. Das ist persönlicher Mut. Und als ich das studierte, musste ich an Dietrich Bonhoeffer denken. Während des Zweiten Weltkrieges im sicheren Amerika, 1939, er war etwa 8 Jahre vorher schon mal da gewesen, und seine Freunde von der Bekennenden Kirche hatten ihn dorthin geschickt, um Kontakte zu knüpfen und auch um ihn ein bisschen in Sicherheit zu bringen gegenüber den Nazis, weil sie sagten, wir brauchen ihn noch, wenn alles vorbei ist. Und Bonhoeffer ist dann einige Wochen dort in Amerika und er kommt innerlich nicht zur Ruhe. Und er schreibt dann einmal an Reinhold Niebuhr Folgendes. 1939 von Amerika aus. Während ich hier in Dr. Coffins Garten sitze, habe ich Zeit gehabt, über meine Lage und die Lage meiner Nation im Gebet nachzudenken. Wie Nehemia. Und Gottes Willen für mich zu klären. Ich bin jetzt überzeugt, dass mein Kommen nach Amerika ein Fehler war. Diese schwierige Epoche unserer nationalen Geschichte muss ich bei den Christen Deutschlands durchleben. Ich habe kein Recht, an der Wiederherstellung des christlichen Lebens in Deutschland nach dem Kriege mitzuwirken, wenn ich nicht die Prüfungen dieser Zeit mit meinem Volk teile. Meine Brüder in der Bekenntnissynode wünschten, dass ich ging. Vielleicht hatten sie recht, mich dazu zu drängen. Aber von mir war es falsch, vorzugehen. Bonhoeffer im Sommer 1939. Und an dem Tag, an dem die Entscheidung fällt, das schreibt er dann in sein Tagebuch, am 20. Juli 1939, da findet er in der Losung folgenden Hinweis. Ich lese also nochmal aus dem Tagebuch vom 20.07. Die Losung heute spricht furchtbar hart von Gottes unbestechlichem Gericht. Er sieht, wie viel Persönliches, wie viel Angst in der heutigen Entscheidung steckt. So mutig, wie sie aussehen mag. Die Gründe, die man für eine Handlung vor anderen und vor sich selbst ausgibt, sind gewiss nie ausreichend. Man kann eben alles begründen. Zuletzt handelt man doch aus einer Ebene heraus, die uns verborgen bleibt. Darum kann man nur bitten, dass Gott uns richten und uns vergeben wolle. Am Ende des Tages kann ich nur bitten, dass Gott ein gnadenvolles Gericht üben möge über diesen Tag und alle Entscheidungen. Es ist nun in seiner Hand. Und dann entscheidet er sich, zurückzukommen. Und wir alle wissen, dass er zurückkommt in die Gefahr. Letztlich zurückkommt in das Gefängnis und zurückkommt in den Tod. Aber er wusste, ich kann nicht anders. Das ist persönlicher Mut. Und persönlicher Mut nicht als Kamikaze-Flieger von jemandem, der sich blind ins Geschehen stürzt, sondern Mut mit Besonnenheit. Aber er weiß, ich kann nicht anders. Ich erinnere nochmal an die Mutproben der Bibel. Das waren die Sommerpredigten des letzten Jahres. Die können Sie nochmal nachlesen bei uns im Internet. Da finden Sie auch viele Gottesmänner, die in bestimmten Situationen zum Mut gefordert sind. Und so war es hier mit Nehemia. Und jetzt fragen wir weiter. Zweiter Schritt. Wo kommt solcher Mut her? Wie kann der Mut wachsen? Woraus speist sich dieser Mut bei Nehemia? Und damit kommen wir zum Zweiten, was ihn in dieser Situation kennzeichnet, nach diesem persönlichen Mut. Bewusste Abhängigkeit. Das ist Punkt 2. Bewusste Abhängigkeit. Das ist eigentlich der Schlüssel zu allem, dieser zweite Punkt, dass ich mich bewusst, freiwillig, sehenden Auges auf diese Abhängigkeit vom Herrn einlasse und sage, okay, ich lege es in deine Hand. So wie Bonhoeffer schreibt, wir sind in der Hand des Herrn. Und schauen Sie, diese freiwillige, diese bewusste Abhängigkeit, die zieht sich wie ein Cantus Firmus, die zieht sich wie der Grundton durch das gesamte Buch und auch durch unser Artikel. Das beginnt schon am persischen Hof in Vers 4. Bevor er dem König sein Anliegen vorträgt, sagt er, da bete dich zum Gott des Himmels und dann sagt ich's dem König. Die Reihenfolge ist für ihn völlig klar, weil er sich abhängig weiß von Gott. Das ist hier fast wie ein Reflex. Und dann sehen wir die gleiche Reihenfolge in Vers 8 am Ende. Warum klappt das mit dem Holz und mit den Passierscheinen? Am Ende von Vers 8. Und der König gab sie mir, weil, das ist der Grund, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Das ist der Grund. Bewusste Abhängigkeit. Ich bin in der Hand meines Gottes. Und dann Vers 12. Warum macht er das alles? Wo bekommt er seine Pläne und Ideen her? Was will er machen? Da sagt er, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte. Das ist der Anspruch. Ich will hier nicht auf eigene Gefahr irgendein Ding durchziehen, sondern ich will tun, was Gott will. Und nun wissen wir, dass wir nicht zum Subjektivismus aufgefordert sind in der Bibel nach dem Motto, was wir nun mal so als Bauchgefühl haben, was Gottes Wille sein könnte, sondern dass wir alles an Gottes Wort prüfen sollen, das ist klar. Wir können uns nicht einfach auf eine Eingebung berufen. Aber wichtig ist hier dieser Anspruch Nehemias, dass er sagt, ich bin überzeugt, dass das von Gott ist. Und deswegen will ich es tun. Und dann später, als er die Leute um sich sammelt, die mitziehen sollen, wie erklärt er denen das, dass das bisher alles geklappt hat? Vers 18. Warum hat es geklappt? Ich teilte ihnen mit, Vers 18, wie gütig die Hand meines Gottes damals wieder über mir gewaltet hatte. Und dann am Ende nochmal in Vers 20, als die Gegner seine Leute einschüchtern wollen und er ihnen einfach entgegentritt und sagt, der Gott des Himmels, Vers 20, der Gott des Himmels, wird es uns gelingen lassen. Das ist diese bewusste Abhängigkeit. Wir sind in seiner Hand. Und er sorgt für uns. Und schauen Sie, hier liegt das Geheimnis, hier liegt die Quelle, hier liegt der Grund für Nehemias Mut und für sein Durchhaltevermögen. Dass er seine persönliche Situation ganz bewusst an Gott ausgeliefert und ihm unterstellt hat, unter seiner Hand. Und hier steht nicht nur, dass er an der Hand Gottes geht, sondern unter seiner Hand. Und haben Sie ihm gemerkt, dieses persönliche Vertrauen, dreimal sagt er das, mein Gott, in Vers 8, die gute Hand meines Gottes über mir war, in Vers 12, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, in Vers 18, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Und das ist dann eingebunden, Vers 4 und Vers 20, wie in einen Rahmen, da sagt er, der Gott des Himmels. Der Gott des Himmels ist mein Gott. Das ist die Realität. Bewusste Abhängigkeit. Und das hat er bei Esra gelernt. Wahrscheinlich, die kannten sich ja. Esra, der 13 Jahre vorher mit einer früheren Rückkehrergruppe nach Jerusalem gekommen war. Esra hat ja seine Erfahrungen ähnlich in einem Buch dargestellt und zusammengefasst, wie Nehemia im Buch Esra. Und schauen Sie mal bei Esra nach. Esra begründet das Gelingen seiner Mission mit der gleichen Tatsache. Vers Kapitel 7. Esra Kapitel 7, ganz kurz nur zum Vergleich. Kapitel 7, Vers 6. Warum hatte er die Unterstützung des persischen Königs damals, als er losziehen wollte? Was gibt Esra 7, Vers 6 als Antwort an? Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Genau das Gleiche. Und warum kam die Truppe wohlbehalten von Babylon in Jerusalem an? Warum wohl? Kapitel 7, Vers 9. Weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Und dann Kapitel 7, Vers 24. Warum hat Esra in diesem komplizierten Prozess, wo ganz viel hätte schief gehen können, wo ganz viel hätte aus dem Ruder laufen können, warum hat er nicht den Überblick und nicht den Mut verloren? Kapitel 7, Vers 24. So fasste ich Mut. Weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Es ist wie ein Refrain. Es ist so klar. Und schauen Sie, es ist doch interessant, dass Gott seine Fürsorge für Esra, für Nehemia, für seine Leute häufig mit dem Bild der Hand offenbaren lässt. Als ich studiert habe, gab es so einen liberalen Spruch, der mutig war, Gott hat keine Hände, du musst seine Hand sein. Gott hat keine Füße, darum musst du in seinem Auftrag das und das tun. Das stimmt nicht. Gott hat eine Hand. Gott hat eine starke Hand. Gott greift zu, heißt das. Unter seiner Hand. Er greift zu, er handelt. Gott hat eine Hand. Er führt uns mit sicherer Hand. Gott hat eine Hand, die er wie einen Schutzschirm über uns hält. Eine Hand, mit der er immer nahe dran ist an unserem Leben. Gott hat eine Hand. So dass Jesaja 59, Vers 1 sagt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz. Sie reicht auch bis zum alten Flughafen 18 in 30179 Hannover. Sie reicht bis in den letzten Winkel deines Dorfes, in dem du lebst. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz. Und genau die gleiche Gewissheit übrigens hat der Herr Jesus dann seinen Nachfolgern zugesichert. Johannes Evangelium Kapitel 10. Was sagt Jesus zu denen, die an ihn glauben und ihm vertrauen, so wie wir? Was sagt Jesus zu denen, die gesagt haben, ich brauche dich, Jesus, als meinen Retter? Jesus, vergib mir meine Schuld und sei du mein Herr. Ich lege mein Leben in deine Hand. Ich stelle mein Leben unter deine Hand. Was sagt Jesus zu denen? Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dann fährt er fort und mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das ist diese doppelte Absicherung, die Jesus seinen Leuten verspricht. Wir sind in seiner Hand, die Hand Gottes. Und das ist die Realität, ihr Lieben. Auch wenn unser Lebensgefühl es manchmal vergisst. Das ist die Realität. Darauf können wir uns verlassen. Und davon können wir uns abhängig machen. Bewusste Abhängigkeit. Das ist hier gemeint. Das ist das zweite Merkmal. Also, warum Nehemia unter schlechten Umständen einen guten Start hinlegen kann. Persönlicher Mut, bewusste Abhängigkeit. Und dann das Dritte. Diese Abhängigkeit, die macht uns sehr getrost, sie macht uns sehr gewiss, aber sie macht uns keineswegs blauäugig. Sie macht uns nicht nachlässig, sie macht uns nicht weltfremd und sie macht uns nicht faul. Und das sehen wir im dritten Punkt. Und das Dritte, was Nehemia in dieser Situation auszeichnet, ist nüchterne Diagnose. Also, nach persönlichem Mut, bewusster Abhängigkeit, drittens nüchterne Diagnosen. Jetzt kommen wir zu Vers 11 bis 15. Ist total spannend, wie er das hier beschreibt. Ich aber kam nach Jerusalem und als ich 3 Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal, nämlich das Kidron-Tal, hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder hinein. Wenn Sie zu Hause eine MacArthur Studienbibel haben, dann gucken Sie einfach mal nach unter Nehemia 3. Und dann finden Sie eine Skizze der Tore Jerusalems zu jener Zeit. Hochinteressant. Dann können Sie das genau nachvollziehen. Wir werden wahrscheinlich in 3 Wochen, wenn wir mit der Mauer fortsetzen, eine Skizze, Thomas, müssen wir mal überlegen, eine Skizze auf den Gottesdienstzettel bringen, wo Sie die Mauern mit den Toren sehen können. Und dann merken Sie, wie genau und nüchtern er das analysiert. Bei Nacht, ausgerechnet bei Nacht, da ist er ungestört, da hat er keine Leute, die ihm blöd dazwischenreden. Da kann er gründlich und unbeobachtet die Lage sondieren. Er hat ja nur ein Reittier, die wenigen Mitarbeiter gehen zu Fuß. Und dann geht er vom Taltor zum Misttor und dann zum Quelltor. Und beim Quelltor, das liegt ziemlich im südlichen Bereich der damaligen Stadtmauer, da kommt das Pferd nicht mehr weit, da muss er vom Pferd runter. Und dann geht er zu Fuß das Kidron-Tal hinauf. Und Sie müssen sich das so vorstellen, da besichtigt er den südlichen Bereich der Mauer von außen. Das war ja sehr viel spitzer damals konstruiert, als wir jetzt Jerusalem kennen. Und er guckt sich dann gewissermaßen die Mauer von außen an und kehrt irgendwann durch das Taltor in den Innenbereich der Stadtmauern wieder zurück. Gucken Sie das mal nach. Das ist sehr genau berichtet. Nüchterne Diagnose. Und er verschafft sich einen Eindruck von der Situation. Er macht sich sachkundig. Bewusste Abhängigkeit von Gott führt eben nicht zu fachlicher Schlamperei, sondern sie spornt uns an zu gründlicher, solider Arbeit. Sie spornt uns an in diesem Fall auch zu Nachtarbeit. Das wird 3-mal betont, dass er das nachts gemacht hat. Sicher hat er gebetet, hat gesagt, Herr, lass mir die Sachen auffallen, dass ich jetzt hier genau hingucke. Und so kann er in den nächsten Tagen die richtigen Maßnahmen einleiten, kann auch antworten, wenn ihm Fragen gestellt werden. Wenn vielleicht Leute sagen, ist doch gar nicht so schlimm mit der Mauer, dann kann er sagen, ich habe es genau gesehen, Quelltor, Misttor, Taltor. Schaut doch hin. Guter Start trotz schlechter Umstände. Wir sehen also, Nehemia flüchtet nicht vor der Wirklichkeit. Das ist so wichtig hier. Nehemia muss sich diese Situation nicht schön gucken. Er muss die Schwierigkeiten nicht kleinreden. Klar, da steht immerhin am Anfang eine Mauer. Das sind Teile einer Mauer. Sie fangen nicht bei Null an. Aber boah, das Ganze ist noch sehr löcherig, sehr fragil, sehr zerbrechlich. Aber Nehemia kann es sich leisten, der Zerstörung ins Auge zu sehen. Er kann es sich leisten, Mauerabschnitt für Mauerabschnitt für Mauerabschnitt eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. Warum? Weil er weiß, dass Gottes starke Hand mit ihnen ist und dass sie nicht auf ihre kümmerlichen Möglichkeiten angewiesen sind. Liebe Leute, Christen können Realisten sein. Als Christen können wir Realisten sein, weil wir wissen, dass Jesus da ist. Darum können wir Realisten sein. Darum müssen wir uns nicht in die Tasche lügen. Wir können der Wirklichkeit standhalten. Und zwar ohne zynisch zu werden, weil wir unter der Hand des allmächtigen Gottes leben. Weil wir wissen, wir leben unser Leben für ihn. Weil wir wissen, wir machen unseren Gemeindeaufbau für ihn. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Und ihr Lieben, auch für uns ist die Diagnose des Status quo keine schnelle, leichte Sache. Sicher, wir können, denke ich, viel mehr Erfreuliches entdecken als Nehemia. Wir haben es leichter. Wir genießen große Freiheit noch in unserem Land. Wir haben hier in unserer Gemeinde viele treue und bewährte Mitarbeiter, die ihr letztes Hemd geben würden für diese Gemeinde. Das ist ein großes Geschenk. Gott hat unserer Gemeinde Wege und Türen geöffnet, über die wir das Evangelium weitergeben können. Wir haben die Möglichkeit zu publizieren auf den unterschiedlichsten Wegen. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir können sogar Kirchenkaffee feiern. Tja, aber wir sind auch stark herausgefordert. Auch unsere Mauern weisen genügend Lücken auf. Die gesellschaftliche Situation bereitet uns Sorgen. Darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen, über diese höchst fragwürdigen Gesetze, die im Bundestag beschlossen worden sind. Wir blicken nach Hamburg, an diesem Wochenende, unmittelbar danach, wo ein linksextremistischer Mob eine unheimliche Zerstörungswut praktiziert hat. Das ist jahrelang von weiten Teilen der politischen Zunft kleingeredet worden, verharmlost worden, teilweise gedeckt worden, teilweise mitfinanziert worden. Das gibt uns zu denken. Und wir fragen auch zum Beispiel, wie wird sich mittelfristig die Schulsituation für unsere Kinder entwickeln? Der Genderismus, die Frühsexualisierung, der Griff nach den Kindern. Und wir fragen hier bezogen auf unsere Gemeinde, werden wir eine gute Lösung für unsere Raumfrage finden? Was wird aus unseren Mauern? Wir beten schon lange, wir suchen intensiv, wir werden weiter suchen und Gott wird uns sicherlich zum richtigen Zeitpunkt das Richtige auch dann deutlich werden lassen. Aber wir sind auch Teil einer größeren Bewegung. Wir fragen, was wird aus der evangelikalen Bewegung in unserem Land? Da machen uns auch viele Entwicklungen Sorgen, menschlich gesprochen. Was wird aus der theologischen Ausbildung in diesem Land? Wir wissen, unser Land braucht dringend weitere Gemeinden, weitere bibeltreue Gemeinden werden dringend benötigt. Wir kriegen immer wieder Anfragen von Geschwistern, wo können wir hingehen? Auch da gibt es viele, viele Lücken auf der deutschen Landkarte. Nüchterne Bestandsaufnahme, nüchterne Diagnose. Und so kann sich jeder persönlich fragen. Jeder kann auch zu seiner persönlichen Situation eine Bestandsaufnahme machen. Und jeder von uns kann seine persönliche Stadtmauer wie Nehemia abreiten, gewissermaßen. Und der eine sorgt sich um seine Gesundheit, der andere sorgt sich um seine Kinder oder um seine Enkelkinder. Der nächste sorgt sich um die Finanzen oder andere müssen passende Arbeitsstellen finden. Oder im Seniorenheim gibt es auch bestimmte Herausforderungen zu bestehen gegenüber Nachbarn zum Beispiel. Und entscheidend ist, kannst du mit Nehemia Ja sagen zu dieser bewussten Abhängigkeit. Lebst du getrost unter der Hand des allmächtigen Gottes? Das ist das Entscheidende. Und wenn das so ist, dann kannst du auch Verantwortung für andere wahrnehmen. Wenn das so ist, dann kannst du auch für andere zum Segen werden. Und damit kommen wir zum Schluss. Nochmal ein letztes Mal zurück zu Nehemia in seiner speziellen Herausforderung. Nehemia muss ja auch nicht nur mit der eigenen Situation klarkommen, sondern in diesem Falle muss Nehemia für ein ganzes Volk Mitverantwortung tragen. Für die gesamte Gemeinde Israel in der Heimat. Und da schenkt Gott, und das ist das letzte, ihm ein viertes Merkmal, das wir auch brauchen. Ein viertes Merkmal, das wir auch brauchen, wenn wir andere mitnehmen wollen in der Gemeinde, wenn wir sie mitnehmen wollen im Jugendkreis. Wenn wir sie mitnehmen wollen, auch schon in der Familie, wenn wir sie mitnehmen wollen, vielleicht in unserem Freundeskreis oder im Hauskreis, dann brauchen wir auch dieses vierte Merkmal. Persönlicher Mut 1, bewusste Abhängigkeit 2, nüchterne Diagnose 3 und schließlich viertens, überzeugende Mobilisierung. Sie werden gleich wissen, was ich damit meine. Überzeugende Mobilisierung von Vers 16 bis 18. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiteten, nichts gesagt. Da sprach ich zu ihnen und jetzt hält er eine Rede. Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden. Wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuern verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalem wieder aufbauen, damit wir nicht länger eingespürt sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Überzeugende Mobilisierung ist das Letzte. Bis dahin, das sehen wir in Vers 16, hatte Nehemia allein und im engsten Kreis die Vorarbeiten erledigt. Aber jetzt, Sie wissen, was kommt. Jetzt steht der nächste schwierige Schritt bevor. Die Mauer kann er ja nicht allein hochziehen. Ne? Wäre lächerlich. Da müssen viele mit anpacken. Und jetzt muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Sonst bleibt alle Mobilisierung nur ein kurzfristiges Strohfeuer. Jetzt muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das ist wie in der Kindererziehung. Ich sage das immer wieder. Es ist in der Kindererziehung entscheidend wichtig, dass wir in unseren Kindern, wenn Gott das schenkt, Überzeugungen ausprägen. Das ist das A und das O in der Kindererziehung. Nicht, dass wir sie mal rankriegen, das eine oder andere zu tun, weil wir Druck machen. Gut, kann auch mal nötig sein. Aber das ist nicht die eigentliche Erziehung. Sondern die eigentliche Erziehung ist, dass wir, wenn Gott es schenkt, Überzeugungen in ihnen ausprägen. Langfristige Überzeugungen. Und genauso ist es hier. Überzeugungsarbeit. Nehemia muss ja erreichen, dass die Leute von Vers 16 längerfristig mitziehen. Darauf kommt es ja an. Längerfristig. Es werden sich noch genügend Hindernisse und Widerstände ihnen in den Weg stellen. Und da helfen keine kurzfristigen, billigen Motivationstricks. Es bringt's nicht. Sondern nur überzeugende Ehrlichkeit. Und ihr Lieben, schauen wir hin. Der Herr schenkt es dem Nehemia, dass ihm das wirklich gelingt. Nicht psychologische Motivation, sondern überzeugende Mobilisierung. Und wir werden sehen, es sind zwei Dinge im Grunde genommen, die er macht. Er hält eine Rede. Und wir haben gesehen, er eiert nicht um das Problem herum, sondern er nennt die Not der Stadt beim Namen. Und offensichtlich war das lange nicht mehr passiert. Offensichtlich hatten die sich dran gewöhnt. An diesen Notstand. Und offensichtlich störte es sie auch nicht mehr groß. Sie fanden das wohl nicht so schlimm. Die offenen Mauern, der Spott der Heiden, die Unterdrückung durch Leute wie Sanballat und Tobia, die Rechtlosigkeit der Juden, sie fanden das nicht mehr so schlimm. Dass ganz normal die Ehe in dieser Weise in Zweifel gezogen wird, dass das, was Gott als Sünde bezeichnet, Recht wird, dass die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt wird, dass viele von denen, die behaupten, im Namen der Kirche zu sprechen, immer mehr auf eine Religionsvermischung zusteuern, sie fanden es nicht mehr so schlimm. Sie waren irgendwie dumpf geworden und stumpf. Und sie hatten sich mit der Situation arrangiert, irgendwie abgefunden. Und wissen Sie, je länger man sich mit einer falschen Situation arrangiert, umso größer wird die Gefahr, dass man sie irgendwann gar nicht mehr als falsch empfindet. Man spürt das gar nicht mehr, man hat keinen inneren Widerstand mehr dagegen. Und dass sich unmerklich unter der Hand gewissermaßen die Bewertung verändert, je länger wir uns mit einer falschen Situation arrangieren. Beispiel. Inzwischen sind wir in Deutschland so weit, dass der Justizminister Heiko Maas sich anmaßt. Also es gibt dem Wort Anmaßung plötzlich eine ganz neue Tiefe. Herr Maas maßt sich an, die Verfassung umzudeuten. Mit der Begründung, die Lebenswirklichkeit habe sich eben geändert. Deswegen braucht man nicht mehr eine Verfassungsänderung, sondern man kann das jetzt alles neu deuten, weil sich die Lebenswirklichkeit geändert hat. Also natürlich meint Artikel 6 des Grundgesetzes mit Ehe Die christlich-jüdische Ehe von einem Mann und einer Frau, das wurde schon durch viele Urteile des Bundesverfassungsgerichts so bestätigt. Na klar. Aber inzwischen gibt es ja auch andere Kombinationen, die sich als Ehe verstehen wollen. Und viele Zeitgenossen finden das ganz okay. Das kann man dann mit Meinungsumfragen nachweisen. Und so, unser Justizminister, so ändere sich eben mit der allgemeinen Meinung auch der Sinn des Grundgesetzes. Und plötzlich kann man sagen, weil die allgemeine Meinung sagt, es gibt ja auch andere Formen von Ehe als zwischen Mann und Frau, brauchen wir gar keine Grundgesetzänderung, wenn wir die Homo-Ehe beschließen wollen, sondern es deutet sich einfach um. Wissen Sie, mit einer solchen Argumentation kann man Schritt für Schritt das gesamte Grundgesetz platt machen. Können Sie genauso gut Artikel 5 umdeuten, ne? Artikel 5, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Natürlich muss er sich an die Gesetze halten, macht dann den nächsten Absatz deutlich. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Aber es wird extra noch gesagt, eine Zensur findet nicht statt. Artikel 5 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Eine Zensur findet nicht statt. Ja, nun kann es ja sein, dass nach Meinung einiger Leute sich die allgemeine Meinung in der Bevölkerung dahingehend ändert, dass man das Recht, seine freie Meinung frei zu äußern, in dem Sinne meint, dass man das Recht hat, seine freie Meinung frei zu äußern, solange sie mit der Meinung von Herrn Maas übereinstimmt. Das ist dann eben das ungeprägte Verständnis des Volkes. Und dann braucht man keine Grundgesetzänderung, um die Meinungsfreiheit abzuschaffen. Da sich ja das Selbstverständnis des Volkes an dieser Stelle vermeintlich geändert habe. Und so können Sie mit dieser sogenannten Argumentation das gesamte Grundgesetz Artikel für Artikel, Grundrecht für Grundrecht von der Platte fegen. Und kaum einer hat es gemerkt. Also was beim Justizminister aus politischen Gründen mit Absicht geschieht, das passiert vielen Zeitgenossen, ohne dass sie es merken. Sie rutschen in eine Situation hinein und gewöhnen sich an bestimmte Missstände und irgendwann hält man für normal und richtig, was man früher mal für unnatürlich und falsch hielt. Irgendwann hält man für gerecht, was man früher für ungerecht hielt. Wo ist der Maßstab? Und Nehemia, das ist so groß, Nehemia gibt seinen Leuten Gottesbewertung zurück in Vers 17. Er gibt ihnen Gottesbewertung zurück. Und das ist unsere Aufgabe auch. Er sagt hier in Vers 17, da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden. Wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Komm, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und Sie sehen, was Nehemia hier macht. Er sagt, das ist nicht normal, das ist nicht hinnehmbar, es ist ein Unglück. Und wir machen uns zum Gespött. Leute, Jerusalem in Trümmern, das ist nichts, womit wir uns abfinden könnten. Das ist die Stadt des lebendigen Gottes. Und es kann nicht sein, dass wir der Fußabtreter gottloser Leute sind und dazu noch fröhlich Ja und Amen sagen und nicht aufmucken. Das kann nicht sein. Es ist nicht recht. Es ist ein Unglück. Und mit dieser Bewertung aus Gottes Sicht gibt Nehemia den Leuten ihr Rückgrat zurück. Und er zeigt ihnen zugleich eine Perspektive. Er gibt ihnen ihr Rückgrat zurück und sagt, Leute, es ist nicht recht von Gott. Und dann sagt er die Perspektive, kommt, lass uns die Mauern wieder aufbauen. Das heißt, wenn du Leute überzeugend mobilisieren willst, Gott zu dienen, dann musst du ihnen Gottes Bewertung der Situation geben. Darauf kommt es an, das macht er hier. Du musst ihnen Gottes Bewertung der Situation geben. Vielleicht haben sie sich schon eingerichtet in ihrer Situation. Vielleicht halten sie längst Lüge für Wahrheit und Ungerechtigkeit für Gerechtigkeit. Und du musst ihnen sagen, was Wahrheit ist in Gottes Augen und was Gerechtigkeit ist nach Gottes Maßstab. Aber das genügt noch nicht. Und dann den Leuten Gottes Maßstab in Erinnerung zu bringen, ist das eine. Aber wie sollen sie den umsetzen? Das zweite, was zu dieser Mobilisierung dazu gehört, ist dann hier in Vers 18 zu sehen, wo Nehemia sagt, und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Verstehen Sie, noch wichtiger als Gottes Maßstab ist Gottes persönliche Nähe. Das ist noch wichtiger. Und deshalb bringt Nehemia jetzt ein persönliches Zeugnis. Er sagt, das ist Gottes Maßstab, das ist richtig und falsch. Aber dieser Gott ist auch da. Und er bringt jetzt sein persönliches Zeugnis. Er sagt, dem Gott, dem wir dienen und der Gott, für den wir bauen wollen, er ist lebendig und er ist nah und er ist allmächtig. Und ich kann das bezeugen, Leute. Nehemia sagt, ich habe es selber erfahren. Zum Beispiel daran, dass er sogar das Herz des Königs entsprechend in unsere Richtung gelenkt hat. Und merken Sie die Gewichtung in diesem Vers. Das ist mir diesmal ganz neu aufgefallen, als ich das studiert habe für diese Predigt. Merken Sie die Gewichtung des Verses. Er sagte, Gott ist stark. Und im Übrigen seht ihr das an dem, was der König gemacht hat. Wenn Nehemia als Politiker gesprochen hätte oder als Manager oder als psychologischer Motivator, der die Leute einfach motivieren will, dann hätte er die Gewichtung genau umgekehrt. Dann hätte er gesagt, Leute, unser größter Triumph ist, dass der persische König hinter uns steht. Schaut hier die Passierscheine, schaut das königliche Siegel. Schaut diese Truppe von offiziellen Begleitern, die er mir mitgegeben hat. Die Macht ist mit uns. Wir haben gute politische Chancen, Leute. Und im Übrigen, lass uns beten, dass Gott es auch gelingen lässt. Verstehen Sie, so hätte das ein Motivator gemacht, ein Politiker. Und Nehemia dreht es genau um. Er sagt, Leute, dieser persönliche Gott, der uns sagt, was wahr und was falsch ist, er ist bei uns. Das ist unsere Stärke. Klammer auf. Und im Übrigen sieht man das auch unter anderem daran, dass er den König bewegt hat in seinem Herzen. Im Grunde genommen macht dieser Vers 18 alles klar. Nehemia spricht nicht als Manager, sondern als Gottesmann. Er vertraut nicht auf die politische Macht, sondern auf die göttliche Macht. Und hier macht er seinem Namen alle Ehre. Nehemia bedeutet, der Herr tröstet. Nehemia ist übersetzt, der Herr tröstet. Und genau das tut er, indem er auf die allmächtige Nähe des allmächtigen Treuen, uns voller Liebe umfangenden Herrn hinweist. Und schauen Sie, es geht gut aus. Gott schenkt eine überzeugende Mobilisierung. Der letzte Satz in Vers 18 lautet, dass die Leute dann sagen, wir wollen uns aufmachen und bauen, wir wollen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Und Menge hat das wunderbar übersetzt. Menge übersetzt ja auch sehr wörtlich. Und Menge übersetzt diesen letzten Satz so. Und sie ermutigten sich gegenseitig dazu, das gute Werk in Angriff zu nehmen. Sie ermutigten sich gegenseitig dazu. Hier spürt man förmlich die Überzeugung, die in ihrem Herzen und in ihrem Denken zu wachsen beginnt. Hier steht nicht nur, jeder Einzelne ließ sich von Nehemia ermutigen, sondern hier steht plötzlich, sie werden selber zu Ermutigern. Sie ermutigen sich untereinander und gegenseitig dazu, weil sie mobilisiert sind, weil sie durch Überzeugung gewonnen wurden. Und man merkt richtig, wie in diesen Minuten ein frischer Wind über den Bauplatz weht. Sie werden diesen Mut freilich in den nächsten Wochen auch dringend brauchen. Schon im nächsten Vers meldet sich der Widerstand, Vers 19, das steht nicht mehr auf ihrem Zettel, da heißt es nämlich, als aber Sanballat, der Honiter und Tobia und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt, wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Aber der Zug ist nicht mehr zu stoppen. Und deswegen kann Nehemia in Vers 20 ganz locker schreiben, da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Jetzt geht's los. Jetzt ist der Zug nicht mehr zu stoppen. Das war ein guter Start, trotz schlechter Umstände. Gott hat es geschenkt. Gott hat es möglich gemacht. Und er hat dazu einen Mann eingesetzt, dem er zur rechten Zeit jene Kennzeichen schenkte, die dafür gebraucht wurden und die bis heute gebraucht werden. Erstens persönlicher Mut. Zweitens bewusste Abhängigkeit unter der starken Hand Gottes. Drittens eine nüchterne Diagnose der Situation. Und viertens überzeugende Mobilisierung, mit der Nehemia den Leuten ihr Rückgrat wieder zurückgab, indem er ihnen Gottes Maßstäbe in Erinnerung rief, aber mehr noch, indem er ihnen Gottes persönliche Nähe bezeugte. Ihr Lieben, lasst uns den Herrn bitten. Lasst uns den Herrn bitten, dass er diese Merkmale auch unter uns wachsen lässt, damit wir gute Werkzeuge sein können beim Bau seiner Gemeinde. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du derselbe bist wie zur Zeit Nehemias. Und wir danken dir, dass wir an diesem Bericht so deutlich sehen konnten, dass Nehemia nicht einer toten Idee folgte oder einem ideologischen Konzept, sondern dass er dich kannte und dass du letztlich durch sein Leben gewirkt hast, weil du der lebendige Gott bist, der sich bezeugt. Und wir danken dir, allmächtiger Gott, dass du derselbe bist, heute wie damals, und dass du durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus uns noch viel, viel näher gekommen bist. Und Herr Jesus, dass du jetzt auch mit uns bauen willst und schon so lange baust, Herr. Bitte schenk uns immer wieder diese Merkmale, diesen Mut, diese bewusste Abhängigkeit, einen klaren Kopf für eine gute Diagnose und dann, dass es gelingt, viele wirklich mitzunehmen, nicht weil wir sie überreden, sondern weil sie von dir überzeugt sind. Und so wollen wir gemeinsam vorangehen, Herr. Wir wollen dir dienen und deine Gemeinde bauen zu deiner Ehre und dass noch viele in deiner Gemeinde Zuflucht finden, Hilfe finden, Geborgenheit finden, Schutz finden, wie in einer Arche. Ach Herr, lass das geschehen. Du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.